Ich glaube an den einen, den allmächtigen Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde, alles Sichtbaren und Unsichtbaren, und an den einen Herrn Jesus Christus, den eingeborenen Sohn, geboren aller Zeit. Gott von Gott, Licht aus dem Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch den alles geschaffen wurde, der für uns Menschen und unsere Heilsühn vom Himmel herabstieg, der durch den Heiligen Geist aus Maria, der Jungfrau, Fleisch angenommen hat und der Mensch geworden ist, der gekreuzigt wurde für uns unter Pontius Pilatus, der starb und begraben wurde und auferstanden ist am dritten Tag gemäß der Schrift, der aufgefahren ist in den Himmel und sitzt zur Rechten Gottes von kommen wird, zu Rechten die Lebenden und die Toten, dessen Herrschaft kein Ende nehmen wird, und an den Heiligen Geist, den Herrn und Lebensspender, der vom Vater und vom Sohne ausgeht, der mit dem Vater und Sohne angebetet und verherrlicht wird, der durch die Propheten gesprochen hat, und an eine heilige katholische und apostolische Kirche. Ich erkenne die Taufe an zur Vergebung der Sünden, und ich erwarte die Auferstehung und das ewige Leben. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, als ich vor ein paar Wochen zum ersten Mal davon erfuhr, welche Kantate in diesem Gottesdienst gesungen werden sollte, habe ich bei Herrn Winkler nachgefragt, ob das vielleicht ein Irrtum sei. Eine Passionskantate zum Osterfest, eine Kantate komponiert für den Sonntag Esto Mihi, den Sonntag also nach Aschermittwoch, den ersten Sonntag in der Passionszeit, gibt es zu Ostern nicht eigentlich ein anderes Thema? Nun sind es ja auch oft pragmatische Gründe, die in diesem Zusammenhang mindestens eine Rolle spielen. Was kann man einem Chor zumuten, der in den Ostertagen manchmal auch ein bisschen dezimiert ist? Welcher Aufwand ist nötig für das Orchester und die Solisten? Wir haben uns dann darauf geeinigt, die Kantate etwas weiter vorne im Gottesdienst zu platzieren, damit ein paar strahlende Osterlieder im letzten Teil auch von der Musik her das Hauptthema von Ostern unterstützen. Das hat mich mit dieser musikalisch sehr schönen Kantate versöhnt. Als ich mich dann aber nach einem Predigttext umsah, war ich doch einigermaßen überrascht, unter den Vorschlägen zum Ostermontag den folgenden zu finden. Ich lese aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther, Kapitel 15, die Verse 52 bis 57. Da heißt es: Es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen unverweslich und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird die Unverweslichkeit und dies Sterbliche anziehen wird die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht: Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, wer Ostern von der Auferstehung reden will, muss offensichtlich auch vom Tod sprechen. Und insofern passt die Passionskantate durchaus zu Ostern. Wenn einstens die Posaunen schallen, so haben wir es gerade im Bach-Rezitativ gehört, und die Arie nimmt dann Bezug auf das Weltende, aber auch auf das Ende des Todes. Ich breche mit starker und helfender Hand des Todes gewaltig geschlossenes Band. Und da sind wir genau an dem Punkt, den auch der Apostel Paulus im Blick hat. Er bezeugt ja nicht nur die Auferstehung Jesu. Dieses 15. Kapitel des ersten Korintherbriefes ist ja thematisch der Auferstehung im Wesentlichen gewidmet. Er verkündet zugleich den Sieg über den Tod. Unser letzter Feind ist überwunden. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Auf diesen Satz läuft der Predigttext, läuft das ganze 15. Kapitel des ersten Korintherbriefes zu. Ein Kapitel, in dem sich Paulus mit Fragen abmüht, die auch uns sicherlich Ostern durch den Kopf gehen. Auf der einen Seite, wie wäre es, wenn das alles schlicht und einfach Unsinn wäre? Wenn es die Auferstehung gar nicht gäbe? Wenn man sie streichen müsste, ist dann überhaupt Glaube und christliches Leben möglich? Paulus meint bekanntlich, dann bleibt nur noch die Devise, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Und ich habe manchmal den Eindruck, es gibt nicht wenige Menschen in unserer Gesellschaft, die genau nach diesem Lebensmotto leben. Und auf der anderen Seite überlegt der Apostel, wie soll man sich das vorstellen mit der Auferstehung der Toten? Wie soll das ablaufen? Der Apostel spricht von Verweslichkeit und Unverweslichkeit. Da stellt sich schon so etwas wie Leichengeruch ein. Am Ende des verschlungenen Gedankenganges stimmt der Apostel dann sein Triumphlied über den Tod an. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Und darauf folgt dann der zusammenfassende Satz, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich will mich vor allem auf diese beiden Sätze konzentrieren. Und ich frage, was lösen diese Sätze bei uns aus? Mir kommen, ehrlich gesagt, zunächst einmal Bedenken. Stimmt denn das überhaupt? Die Siegesfanfare über den Tod ertönt ja doch in einer Welt, in der Menschen sich nach wie vor gegenseitig umbringen, in der sie verhungern, in der sie an schrecklichen Krankheiten wie Ebola oder Krebs sterben müssen. Wir hören diese Sätze in einer Welt, in der Menschen verunglücken mit dem Auto oder so, wie wir das in den letzten Wochen mitverfolgt haben, mit einem Flugzeug abstürzen, 150 Menschen, davon einer aus unserer Gemeinde, ist gestorben. Jedenfalls hören wir diese Sätze in einer Welt, in der wir allesamt, Christen wie Nichtchristen, früher oder später sanft oder qualvoll, erwartet oder unerwartet, sterben müssen. Der Tod ist gegenwärtig, allgegenwärtig. Das ist die Realität. Gewiss nicht die ganze Realität. Aber es ist diejenige Realität, die mir zunächst einmal in den Sinn kommt, wenn ich die Fanfarenstöße von Paulus höre über die Botschaft vom Sieg über den Tod. Das ist das Erste. Konsequenz, sollen wir die Sätze des Paulus einfach beiseite schieben, schnell vergessen? Mir imponiert es, wenn Paulus nicht einfach vor dem Tod kapituliert und sprachlos wird, sondern an seiner Botschaft festhält und weiterschreibt, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Was man an diesem Satz mitnehmen kann oder von diesem Satz mitnehmen kann, Gott gibt den Sieg über den Tod. Wenn überhaupt, gibt Gott den Sieg über den Tod. Er fällt uns zu. Nicht wir haben ihn errungen und wir können ihn auch nicht erringen. Wir sind insofern nicht selbst Sieger über den Tod, sondern wir stehen auf der Siegerseite, dank Jesus Christus. Die Vorstellung, man könne auch so ohne Gott den Tod bezwingen, man könne irgendwie mit dem Tod fertig werden, diese Vorstellung ist auf jeden Fall eine Illusion. Man sollte meinen, das versteht sich doch eigentlich von selbst. Wir wissen doch alle, dass wir sterben müssen. Wozu da kämpfen? Damit muss man sich eben abfinden. Und doch, das ist das Merkwürdige, wir Menschen führen diesen Kampf gegen den Tod, obwohl wir wissen, dass dieser Kampf eigentlich völlig aussichtslos ist. Wir bekämpfen den Tod mit psychologischen Mitteln, indem wir ihn verdrängen und verleugnen. Wir bekämpfen den Tod selbstverständlich und glücklicherweise mit medizinischen Mitteln, hier auch mit gewissen Teilerfolgen. Aufschub ist ja auch schon was. Ich sage auch nichts gegen diese Form des Kampfes, auch wenn mir da einiges problematisch ist. Vor allen Dingen, wenn man an den letzten Punkt denkt, an das Sterben. Wie gehen wir da eigentlich gut mit um? Darüber machen wir uns Gedanken und das ist auch richtig so. Manche bekämpfen den Tod auch mit Mitteln der Fantasie. Wer weiß, was da alles möglich ist? Warum nicht auch so etwas wie Seelenwanderung oder Reinkarnation, gespeist von fernöstlichen Religionen? Wir Menschen bekämpfen den Tod mit ästhetischen Mitteln, indem wir ihn verklären oder ästhetisch konsumieren. Wie viele Krimis mit Mord und Totschlag schauen wir uns eigentlich an? Ich schließe mich da übrigens nicht aus. Wir blicken mit einer gewissen Faszination auf den Tod der anderen, auf den Tod von erfundenen Figuren nach der Melodie »Spiel mir das Lied vom Tod«. Der Mensch bekämpft den Tod auch mit sprachlichen Mitteln, indem er ihn bagatellisiert oder forsche Sprüche macht nach dem Motto »Was kümmert's mich? Solange ich bin, ist der Tod nicht und wenn der Tod ist, bin ich nicht mehr.« Nur, dass mit dieser Weisheit leider keinem Trauernden geholfen ist. Denn das Leben, das wir lieben, das durch den Tod bedroht ist, ist ja gemeinsames Leben, ist ja nicht nur mein eigenes Leben. Und eine neuere Strategie ist die metaphorische Umwandlung des Todes. Da sagt man, der eigentliche Tod ist nicht der physische, der körperliche Tod, sondern der soziale Tod, die Vereinsamung, die Beziehungslosigkeit, die seelische Verkümmerung. Damit hat man dann den Tod auf ein Maß zurückgestutzt, wo man ihn mit unserer Kraft mindestens ein wenig bekämpfen kann. Durch Geselligkeit, Kontaktpflege, Einfühlung, Anteilnahme, menschliche Wärme, Liebe. Hier kann man tatsächlich etwas machen. Und deshalb ist diese übertragene Rede vom Tod wohl auch so faszinierend. Gewiss, was man hier den sozialen Tod nennt, ist so schlimm, dass man es wirklich mit dem Tod vergleichen kann. Aber eben nur vergleichen. Er selbst, Gevatter Tod, er ist nicht besiegbar. Diese Aufzählung unserer Kampfeslust ist keineswegs vollständig. Wir Menschen führen mit allen Mitteln diesen ungewinnbaren Kampf gegen den Tod. Besser, wir lassen uns in diesen Kampf hineinziehen. Denn auf diese Weise reagieren wir ja bloß auf den Tod, der auf uns zukommt, um alles zu zerstören, woran wir hängen. Die Initiative geht gewissermaßen vom Tod selbst aus. Und wir Menschen können gar nicht anders, als diesen Kampf aufzunehmen und anzunehmen. Nun aber zum entscheidenden Punkt. Gott gibt uns den Sieg über den Tod durch unseren Herrn Jesus Christus. Die Größe und die Art dieses Sieges können nur erkannt werden, wenn zuvor der Feind selbst klar erkannt ist. Der Tod. Was ist er denn nun eigentlich? Dazu eine kleine Szene aus Luthers Tischreden. Sie spielt im Jahre 1542 und trägt die Überschrift De Morte, also über den Tod. Man muss dazu wissen, 2,5 Jahre bevor diese Tischrede zustande kam, war Luthers Frau Käthe schwer erkrankt. Sie war in eine tiefe Bewusstlosigkeit gefallen, offenbar in eine Art Koma, sodass man schon dachte, sie käme nicht wieder zu sich. Luthers These, die Schrecken des Todes, die Angst vor dem Tod, das ist letztlich der Tod selbst. Also, den gibt es gar nicht, sondern es gibt nur die Angst vor dem Tod. Der Tod ist nichts anderes als dieser Schrecken, dieser Terror, den der Tod verbreitet. Wer den Tod vollständig aus der Seele herausbekommt, der hat keinen Tod, der schmeckt den Tod nicht. Diese kühne These provoziert natürlich die Zwischenfrage, wie ist denn das mit den körperlichen Schmerzen beim Sterben? Luther wechselt da in einen scherzhaften Ton, frag doch mein Weib, ob es etwas gefühlt hat, denn die war ja schon mal tot. Käthe antwortet, gar nichts gespürt habe ich, Herr Doktor. Worauf Luther sagt, deshalb sage ich, das Größte am Tod ist der Terror mortis, also die Angst und der Schrecken, den der Tod verbreitet. Luther nimmt die physischen Schmerzen des Sterbens sicherlich etwas zu sehr auf die leichte Schulter. Das macht er wohl auch deswegen, weil damals ja das ganze Leben eine ziemliche Schinderei war. Medizin war kaum entwickelt. Vor allem aber, wenn der Terror mortis, der Schrecken, der den Tod verbreitet, weg ist, dann, so meint der Reformator, dann unterscheiden sich die Todesschmerzen doch eigentlich gar nicht von den normalen Schmerzen, wie seine Nierenkoliken, die er, Luther, oft erlitten hat. Die Macht des Todes ist letztlich die Angst, die wir vor dem Tod haben. Diese Angst setzt unseren aussichtslosen Kampf gegen ihn in Gang. Ich habe das vorhin beschrieben. Wir sind geradezu fixiert auf den Tod. Wir können unseren lebenslangen Tanz mit dem Tod aber abbrechen. Wir können die Waffen gegen den Tod niederlegen, um uns dem Leben zu widmen. Und genau darum geht es zu Ostern. Und wenn der Terror, wenn die Macht des Todes gebrochen ist, dann kommt der Sieg tatsächlich erfahrbar zu uns. Der Sieg über den Tod ist dann nicht nur einfach irgendwelches Gerede, das unser Leben nicht verändert. Wie aber wird der Terror gebrochen? Indem wir den Tod, so sagt Luther, herausbekommen aus unserer Seele. Und er meint damit nicht die übliche Verdrängung, die verlagert das Ganze ja nur eine Etage tiefer und irgendwann kommt es wieder hervor. Man bekommt den Tod wirklich nur heraus aus der Seele, indem etwas anderes in die Seele eindringt. Nämlich das Vertrauen zu Gott, dem Schöpfer, dem Erlöser, dem Vollender. Auf dieses Vertrauen kommt es an. Im Tode fallen wir in Gottes Hände, auf denen wir schon hier vertrauen können. Dort mag er uns denn zu neuem Leben erwecken, wie es ihm gefällt, wie immer wir uns das vorzustellen haben. Dieses Vertrauen auf Gott, das ist nicht einfach dieses sprichwörtliche Gottvertrauen, was viele von uns ja einfach so haben. Denn es richtet sich nicht auf einen sichtbaren Gott, sondern auf den verborgenen Gott. Und das muss man sich vorstellen angesichts all dieser Schreckenssituationen, die ich vorhin aufgezählt habe. Es ist nicht zu gewinnen, wenn wir uns in den Weltlauf zu vertiefen. Da können wir dieses tiefe Gottvertrauen sicherlich nicht gewinnen oder schon gar nicht in unseren privaten Lebenslauf. Jedenfalls stünde ein so gewonnenes Vertrauen auf ziemlich schwachen Füßen. Das Vertrauen zu Gott entsteht aber, indem wir auf Jesus Christus blicken, indem wir seine Gleichnisse hören, sein Leben, sein Handeln auf uns wirken lassen, uns in seine Passion versenken und auch die Kunde davon, dass Gott ihn nicht im Tod ließ, in uns bewegen. Wenn wir, so wie Luther es sagt, Christus in unser Leben hineinziehen, dann entsteht ohne große Anstrengung jenes Vertrauen, das den Terror des Todes bricht. Dann wird uns der Sieg gegeben durch unseren Herrn Jesus Christus. Eine Schlussbemerkung noch. Wir können die Waffen gegen den Tod also niederlegen. Vielleicht aber doch nicht alle, nämlich diejenigen nicht, mit denen wir mindestens Teilerfolge erzielen. Die Instrumente, die die Ärzte gegen das Leiden haben, die sollen wir natürlich gebrauchen und nach Möglichkeit auch verbessern. Den sozialen Tod sollen und können wir bekämpfen. Und gegen Krieg, Grausamkeit, Gewaltherrschaft in der Welt können und müssen wir aufstehen und etwas unternehmen. Das alles aber wird uns viel besser gelingen, wenn wir dabei nicht wieder in die alte Mühle hineingeraten, wenn wir zuvor wissen und erfahren haben, dass der Terror des Todes für uns gebrochen ist. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Dank sei Gott, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre euch in eurem Fühlen, Denken und Handeln in Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder, den Überwinder des Todes. Amen.